Am Thema KI kommt natürlich heute keiner mehr vorbei. Wenn wir über KI reden, sprechen wir aber vor allem über Amerika. Wir reden inzwischen auch seit DeepSeek über China. Und wir haben oft das Gefühl, dass in Europa oder in Deutschland doch irgendwie der Zug abgefahren ist. Aber der Blick täuscht. Und wenn wir gerade nach Berlin schauen, dann steht dort Europas wahrscheinlich innovativstes und spannendstes Zentrum für KI, nämlich der Merantix Campus. Dort treffen sich Startups und professionelle KI-Wissenschaftler und Forscher, um wirklich KI in die Anwendung zu bringen. Und KI in der Anwendung könnte auch die Überschrift sein für Europas Rolle in der Zukunft. Wir freuen uns sehr, dass wir heute in DeepSeek einen der Mitgründer von Merantix bei uns haben. Herzlich willkommen, Rasmus.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Rasmus, jetzt habe ich ja schon ganz viel Vorschusslorbeeren hier an Merantix ausgeschüttet. Was muss man denn tun, damit man in Europa so eine tolle und führende Rolle einnehmen kann? Was habt ihr denn an magischen Ingredients dabei gehabt, damit Merantix das werden konnte, was es heute ist?
Ja, ich glaube, erstmal haben wir von Tag 1 an das Talent in Europa geglaubt. Also haben wir ja wirklich von Tag 1 gesagt, wir haben eigentlich alle Leute hier in Europa, die irgendwie gute KI-Anwendungen bauen und sozusagen auch das ganze Wissen aus den Industrien. Wir bekommen es einfach vielleicht nicht ganz so gut zusammen wie die Amerikaner. Und dieser Glaube war von Tag 1 da und ist auch immer noch da. Um das konkreter zu machen, wir haben einerseits einen Venture Fund, aus dem wir investieren, aber auch inkubieren in KI-Firmen in Europa, mittlerweile 20 Portfoliofirmen. Wir haben mit Merantix Momentum einen Dienstleister, mit dem wir im Auftrag von Kunden KI-Lösungen entwickeln. Viel für DAX, viel für Mittelstand, auch die Verwaltung. Und das dritte ist eben den AI-Campus, den du erwähnt hattest, Christoph, wo wir mittlerweile ja knapp 100 Unternehmen, 1500 Leute sitzen haben, die an KI-Innovation, an KI-Anwendung arbeiten von allen verschiedenen Stakeholdern, also Startups, Investoren, Forschern aus der Industrie, um diese Brücken genau zu bauen, damit diese Innovation eben auch stattfindet.
Muss ich gleich mal nachfragen, damit ich weiß, wo ich da demnächst hingehe. Campus stelle ich mir so vor, da ist tatsächlich ein Gebäude, wo die alle drin hocken. Ist das so gemeint?
Genau, das ist ein physisches Gebäude. Wir haben hier so 700 Arbeitsplätze und quasi 1500 Leute, die hier wechselnd von dem Campus arbeiten. Und es gibt sozusagen geschlossene Offices, es gibt Open Working Spaces und dann eben auch eine sehr große Fläche, eine Gemeinschaftsfläche, wo man ja sich kennenlernt, austauscht. Ich glaube, 350 Veranstaltungen hatten wir letztes Jahr, also auch sehr viel inhaltlicher Austausch. Und das sind eben teils sehr technische Formate, also wo wirklich irgendwie wissenschaftliche Veröffentlichungen besprochen werden. Das sind teils investorenfokussierte Events, das sind teils Events, wo irgendwie Unternehmen ihre Use Cases präsentieren, also vielleicht auch aus der klassischen Industrie und nach Lösungen schauen, mit dem Ziel halt wirklich, ja, was nicht nur Events zu machen, sondern ja, miteinander zu arbeiten und sozusagen ja das Thema KI in Europa und Deutschland voranzubringen.
Und was heißt das dann konkret? Also ich habe Leute, die bei mir Forschung machen in dem Bereich. Manche davon sitzen in Berlin. Können die bei euch sitzen?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben immer eine Warteliste, ich glaube aktuell von 6 Monaten. Okay. Und wir versuchen eben auch da Leute auszuwählen, die auch in der Community was beitragen. Also jeder sitzt hier auf dem Campus, weil es dem eigenen Unternehmen und dem eigenen Vorhaben was bringt, aber weil man auch das eigene Wissen irgendwie weitergibt und da wollen wir eben auch Leute, die aktiv contributen sozusagen.
Beeindruckende Zahlen erstmal. Wann habt ihr denn angefangen mit Merantix und wie war der Anfang bei euch?
Ja, wir haben ungefähr vor 8 Jahren angefangen, haben die ersten Jahre einerseits im Auftrag von Kunden KI-Lösungen entwickelt, aber andererseits eben auch angefangen, eigene Produkte zu entwickeln, weil wir gemerkt haben, in bestimmten Bereichen kann man eben auch KI produktisieren und haben das dann nach kurzer Zeit in eigene Subfirmen ausgegründet und haben dann irgendwann gemerkt, dass eigentlich so ein Venture-Fonds, den wir dann eben aufgesetzt haben, ein guter Weg ist, um relativ skalierbar neue Produkt-KI-Firmen in Europa zu finanzieren. Und da arbeiten wir einerseits mit Pre-Seed-Firmen zusammen, wo wir sozusagen dann das erste Investment oder erste institutionelle Investment normalerweise schreiben, aber durchaus eben auch auf der Inkubationsseite, wo wir teils mit Einzelpersonen, teils mit Gründungsteams, die aber vielleicht noch keine Idee haben oder eben eine Person, die eine Idee hat, zusammenarbeiten und das quasi mit auf die Reise bringen und dann bis zu dem Punkt, wo dann investiert werden kann.
Das hört sich jetzt danach an, dass ja die Idee vielleicht erst an zweiter Stelle kommt und das Wichtigere eher die Personen sind. Könntest du es bestätigen? Geht es wirklich um die Köpfe und wie kriegt ihr die?
Ja, ich glaube halt schon sozusagen, unabhängig jetzt auch vom KI-Umfeld, ist das Aufbauen einer Firma, gerade eben wenn es auch im B2B-Kontext ist, vielleicht auch in komplexeren Industrien, etwas, was einen durchaus mal 10 bis 15 Jahre beschäftigen kann und auch sehr viel harte Arbeit ist. Das heißt, es ist schon auch eben wichtig, die Personen zu finden, die einerseits das Durchhaltevermögen haben, auch die Vision, aber natürlich auch in der Lage sind, das richtige Talent anzuziehen in das Team und eben auch das richtige Domänenwissen zu haben. Und da muss man natürlich eben dann schon genau schauen, dass man da die richtigen Personen irgendwie auswählt und mit denen zusammenarbeitet. Und da legen wir einen großen Wert drauf. Aber das andere ist eben auch zu verstehen, ist die Technologie da, wo sie ist, ist der Markt da, wo er ist, bis dann sozusagen das Ganze zu einem Investment kommt.
Ja, was ihr da gebaut habt, sieht ja wirklich aus wie so ein Ökosystem. Ihr habt so diesen klassischen Funnel, also erstmal ganz, ganz viele Menschen, die da sind. Dann habt ihr die Möglichkeit zu investieren, also Firmen anzuschieben und ihr habt eigene Firmen. Wenn ihr auf die eigenen Firmen drauf schaut, wie wählt ihr denn aus, was für euch interessant ist? Also gibt es thematische Schwerpunkte, gibt es Dinge, die ihr nie machen würdet? Ja, also wie kann man aus diesem riesen Funnel, den ihr da aufgebaut habt, denn überhaupt die Sachen rauspicken, die funktionieren könnten?
Also wir haben schon so ein paar Sachen, die wir ausschließen. Also einerseits haben wir einen Fokus auf Europa und das zweite ist, dass wir eben uns auf B2B-Geschäftsmodelle fokussieren. Das heißt, alles, was B2C ist, fällt erstmal grundsätzlich raus. Ansonsten sind wir aber ziemlich industrieagnostisch und themenagnostisch. Also wir haben eben auch Firmen im Gesundheitswesen, im Biotech-Umfeld, im Industrial-Robotics-Umfeld, aber eben auch in allen sozusagen Enterprise-AI-Anwendungsbereichen, Fintech, Cybersecurity, also ziemlich horizontal in Bezug auf die Industrien. Es ist eine Mischung. Also wir haben einerseits Themen, wo wir einfach jetzt auch als sozusagen die Gründer von Merantix irgendwie glauben, dass da in den nächsten Jahren viel passiert. Also das ist sehr sozusagen top-down. Wir haben teils natürlich Insights, die aus dem Services-Geschäft oder auch aus dem Coworking-Space kommen, wo wir sehen, da sind vermehrt Kunden, die irgendwie Anfragen stellen, oder wir sehen, wir haben Projekte umgesetzt, die sehr ähnlich sind. Da scheint es irgendwie Produktisierungsopportunitäten zu geben. Und teils ist es aber auch so, dass eben Gründerinnen und Gründer auf uns zukommen und einfach eine Idee haben, wo wir gesagt haben, okay, da hätten wir gar nicht dran gedacht. Das ist irgendwie eine Industrie oder ein Use Case, der für uns komplett neu ist. Ich glaube, da sind wir auch nicht emotional darum, woher die Idee kommt, ist im Endeffekt dann auch komplett egal, weil im Endeffekt ist ja die Frage, ist die Person und die Idee, passt das irgendwie zusammen und macht das Sinn, und dann ist eben 99% der Arbeit, das dann umzusetzen und daraus eine große Firma zu bauen.
Und das heißt, ihr fungiert dann teils auch wie ein Inkubator, oder ist das tatsächlich schon eine gewisse Schwelle und Größe, die diese Firmen erreicht haben müssen, bevor die zu euch kommen?
Nee, also genau, also wir können sozusagen normal investieren, dann sind wir auch wie jeder andere Pre-Seed-Investor, dann wollen wir eben fertiges Team sehen, irgendwie klaren Plan, irgendwie erste Ergebnisse. Aber wenn wir als Inkubator agieren, was die Hälfte des Fonds ist, dann können wir auch vorher interagieren, dann kann es auch eine Einzelperson sein, die einfach vielleicht gerade irgendwie eine letzte Firma verkauft hat oder die irgendwo in einem größeren Unternehmen gearbeitet haben und da halt irgendwie Insights gesammelt hat, dass man da irgendwo ein neues Geschäftsmodell aufbauen kann, oder die vielleicht sogar aus der Forschung kommt und sagt, da ist irgendeine technische Innovation, die irgendwie einen spannenden Business Case hat. Also da suchen wir halt sehr stark auch den Kontakt zu dieser Einzelperson, weil wir glauben, eben durch unser Ökosystem können wir zwei Sachen gut unterstützen. Das eine ist, dann sozusagen die richtigen Mitstreiter zu finden, also Mitgründer, Advisory Board und vielleicht auch Angel Investoren. Und das zweite ist, eben auch die ersten 2, 3, 4, 5 Kunden aus unserem Netzwerk, wo wir sagen, da haben wir eben Unternehmen in unserem Netzwerk, weil diese Unternehmen entweder Investoren in unserem Fonds sind oder schon Kunden von anderen Aktivitäten von uns oder auf dem Campus sitzen, und die relativ früh mit diesen Gründern zusammenzubringen, um einerseits die Ideen zu validieren, weil das uns natürlich auch nochmal Signal gibt, ob das irgendwie Sinn macht, woran die Leute arbeiten, aber andererseits eben auch eine Möglichkeit ist, den ersten Kunden und ersten Umsatz irgendwie zu generieren.
Jetzt sind ja viele der Firmen, die wir in Deutschland haben, als Marktführer der Vergangenheit, ja wirklich auf so eine Abschlussliste geraten. Also die tun sich sehr, sehr schwer, diese Erneuerung, die sie eigentlich machen müssten, schnell hinzubekommen. Was meine ich damit? Also Prozesse sind erstmal um Menschen gestrickt, um Organisationen, um Teams und so weiter. Jetzt kommt die AI und bietet ganz neue Möglichkeiten. Wie ist denn dieses Zusammenspiel? Weil ihr sagt, ihr macht ja keine B2C-Projekte oder Produkte. Also das heißt, wo eine Firma direkt an Endkunden rangeht, sondern ihr wollt Firmen ja eigentlich geatmete Firmen als Kunden haben. Und wenn Startup auf Corporate trifft, ist das ja immer so ein Spannungsbogen.
Ja, also ich glaube, also A, ist es schon auch wichtig zu verstehen, sind das irgendwie Gründer, die da irgendwie in die Industrie gut reinverkaufen können. Ist ja auch eine Frage von irgendwie Charaktereigenschaften oder vielleicht auch eben gewissen Domain-Know-how oder einer Kombination davon. Und dann ist aber auch nochmal die Frage sozusagen, wie denkt man über die Disruption nach? Also wird das jetzt irgendwie eine Industrie sein, wo bestehende Firmen irgendwie Kunden werden oder werden die halt ersetzt? Ja, also kann man jetzt durch alle Industrien, werden alle Anwaltskanzleien ersetzt oder wird man eben von KI oder wird es die geben, aber die werden halt KI-Software kaufen. Und das Gleiche könnte man sich jetzt auch überlegen, bestehende Firmen in der Robotik oder werden die irgendwie auf dem Software-Layer upgraden zu dem, was gerade da alles auf der KI-Seite passiert oder werden sie halt disrupted? Und auf der, oder Callcenter oder so, also kann man jetzt ja durch viele Use Cases durchgehen. Und ich glaube, in manchen Bereichen wird es eben so sein, man hat halt eben bestehende Player, vielleicht eben auch in der Produkt, gerade so im produzierenden Gewerbe in Deutschland, und sagt, okay, die haben, da ist schon noch viel Wert dran. Die werden eigentlich eher Kunde von Softwarefirmen und andere Bereiche, I don't know, vielleicht so Customer Support, könnte ich mir vorstellen, dass vieles einfach disrupted wird, weil man halt eben KI-Lösungen hat, die so viel Wert des ganzen sozusagen Kundensupports irgendwie selber abdecken können, dass man diesen Wert nicht capturen kann, wenn man an den Customer Support Companies verkauft, und deswegen disruptet man sie lieber komplett. Und das ist, glaube ich, sehr Industrie und Use Case by Use Case.
Jetzt steht er in dieser industriellen Wertschöpfungskette ja so irgendwie in der Mitte drin. Also es steht nicht ganz am Ende, also wo das B2C ist. Und ihr seid auf der anderen Seite aber auch nicht ganz vorne. Also was sind denn eigentlich eure Enabler? Ich stelle mir die Frage, brauchen wir ein deutsches oder ein europäisches LLM? Brauchen wir die Rechenzentren hier und so weiter? Die Diskussion ist gerade da. Wo setzt ihr auf? Und spielt es für euch eine Rolle, ob wir das hier irgendwie aus Deutschland bekommen oder ob das irgendein Modell ist aus dem Silicon Valley? Wie seht ihr das?
Ich glaube, da muss man differenzieren, weil auf der Hardware-Seite ist es schon so, dass wir jetzt auch mit der geopolitischen Lage gemerkt haben, dass es schon gar nicht so schlecht ist, wenn die Daten auch physisch in Europa gespeichert sind und man da im Zweifel auch die Hoheit drüber hat. Das heißt, wir sehen auch eben von vielen Kunden, dass das etwas ist, was die gerne sehen, gerade wenn man in, sag ich mal, kritischeren Industrien unterwegs ist. Das heißt, so auf der Compute-Seite ist es natürlich schon so, dass wir auch viel mit den Hyperscaler machen. Das wird auch weiterhin so bleiben, aber dass man eben schon guckt, hat man bestimmte Services vielleicht bei deutschen und europäischen Anbietern. Und von daher ist das, glaube ich, schon sehr hilfreich, wenn da auch eben aus Europa sozusagen mehr unterstützt wird, einfach Compute Infrastructure hier auch aufzubauen. Auf der Language Model Seite oder sozusagen Foundation Model Seite, wo man sagt, man hat generische, sozusagen größere KI-Modelle, die eben gut sind auch für bestimmte Datentypen, glaube ich, wird es sehr stark eine Kommoditisierung geben, weil einfach halt, ist ja jetzt auch, ETH Zürich hatte jetzt ja auch gerade nochmal ein EPFL irgendwie neues größeres Modell gelauncht. Da werden wir jetzt noch viele weitere sehen, sozusagen nicht nur DeepSeek aus China. Und ich glaube, da wird sehr stark kommoditisiert, wo dann auch irgendwann gar nicht mehr die Frage ist, welches Modell man nutzt, und wahrscheinlich dann eher vielleicht ein europäisches nutzen, aber es gibt auch eben 100 Varianten. Das nicht heißt, dass sozusagen an der Frontier vielleicht so ein OpenAI immer noch ein bisschen weiter vorne ist. Aber die investieren eben auch viele Milliarden jedes Jahr in das Thema. Ich glaube, da müssen wir auch realistisch sein, das wird, glaube ich, in Deutschland nicht zusammenkommen, weil es kommt in den USA ja auch nicht von der Regierung zusammen, sondern eben von privaten Actors, und die haben wir in der Größe hier leider nicht. Und das heißt, wir müssen, glaube ich, dann eher gucken, wie können wir diese Modelle, wenn sie halt eben jetzt auch immer mehr available sind, halt nutzen, um in den vertikalen Industrien, in den Use Cases hier die Anwendung zu schaffen, weil da mittelfristig, glaube ich, auch der größte Teil der Wertschöpfung sein wird und nicht den Foundation Model, weil selbst jetzt ist es ja so, dass man für ein Modell, was irgendwie sozusagen in der gleichen Performance ist, wie das sozusagen initial so ein OpenAI hinbekommen hat, als sie irgendwie ChatGPT gelauncht haben, man jetzt wahrscheinlich nur noch irgendwie 1% dessen dafür zahlt, wie vor irgendwie ja 2,5 Jahren, und diese Kosten werden halt weiter runtergehen. Also Gesamtusage wird hochgehen, aber ich glaube, diese Business-Modell für diese Foundation Models ist auch einfach sehr, sehr schwierig, wenn man nicht die Distribution Power hat von einem der großen irgendwie Magnificent Seven, ja.
Ja, man sieht es ja auch vielleicht bei OpenAI, die jetzt anfangen, eben auch in ein Consulting-Geschäft reinzugehen, also genau die Implementierung eigentlich mit dran zu bauen. Okay, das heißt also, für euch ist es gar nicht so relevant, wo die Modelle herkommen, weil er sagt, das wird sich sowieso über die Zeit als frei verfügbare Billingblöcke eigentlich so herausstellen. Worum geht's denn dann? Also was macht denn eine erfolgreiche Anwendung in einem industriellen Kontext aus? Oder woran scheitert das auch meistens?
Es hängt schon viel damit zu an, halt eben zum richtigen Zeitpunkt auf die richtigen Anwendungen zu gehen. Also so diese Timing-Frage im Sinne von ist die Technologie da, wo sie sein soll, oder ist eben auch, sind auch die Kunden bereit? Also da gibt es mehrere Beispiele. Also wir haben zum Beispiel eben auch eine Firma Deltia im Bereich im produzierenden Gewerbe, die eben mit Kameras Produktionsabläufe verbessern und Insights generieren. Das ist etwas, was einfach technisch vor 3-4 Jahren noch nicht möglich war. Und entsprechend erst jetzt sozusagen die Modelle so gut sind, dass sie diese Action Recognition hinkriegen und wirklich erkennen, was sind die Arbeitsschritte, weil das eben visuell so komplex ist und dann sonst halt nicht wirklich skaliert. Das heißt, ich glaube, da war schon jetzt eine Frage von Technical Maturity und wahrscheinlich auch dieses ganze Thema, dass irgendwie Sachen jetzt wieder nach Europa und in die USA bewegt werden, wenn es um Produktion geht. Das war sicher auch einer der Megatrends, das Ganze, also Reshoring sozusagen. Und da war Timing eine große Frage. Ich glaube auch jetzt, wir haben gerade schon angesprochen, irgendwie das Thema Legal Tech haben wir ja auch eine Kompanie, Libra. Da ist halt auch die Sache, ich glaube, vor 1-2 Jahren waren einfach die Language-Modelle noch nicht gut genug. Ich meine, so die ersten größeren Language-Modelle, die haben einfach noch zu viele Fehler gemacht, dass irgendjemand, der juristisch Arbeit gesagt hätte, das ist irgendwie gut genug. Und jetzt gerade haben wir eine andere Portfolio, wenn man im Phishing-Kontext die KI-Attacken gegen die eigenen Mitarbeiter fährt, um diese sozusagen zu trainieren auf alles, was kommt. Das ist auch erst jetzt relevant, wo halt ja die Deepfakes halt irgendwie so gut geworden sind, sowohl auf der Sprach- als auch auf der visuellen Ebene, wo es halt eben auch erste Hackergruppen halt Attacken fahren gegen irgendwie ganze Unternehmen und da halt auch schon viele schlechte Sachen passiert sind, dass das Urge und aber auch die Technologie erst jetzt da ist. Und das ist, glaube ich, immer so, deswegen, ich habe immer so ein bisschen so eine Longlist an Sachen und irgendwann ist halt dann der richtige Zeitpunkt und das kann jetzt sein, das kann in 2 Jahren sein. Ich meine, Robotik ist sicher was, wo jetzt natürlich viel investiert wird, aber wo technisch eben auch noch nicht alles so wirklich so richtig funktioniert, wie es sollte, wo man jetzt sagen, sich überlegen muss, wann macht man da sozusagen das Investment und in welches Team.
Bei Robotics, das ist ja durchaus breit gefächert. Wenn ihr da auf eurem Campus oder die Firmen unterwegs sind, ist da entsprechend gemeinsame Hardware-Nutzung, Labs, technische Infrastruktur, die ihr über die Firmen hinweg zur Verfügung stellt, oder an diesen Stellen dann nicht, dass das Gemeinsame sich auf Cloud-Umgebung, Hyperscaler-Nutzung beschränkt?
Oder breiter gefragt, das kannst du ja auch für jede Industrie nehmen, also ihr braucht an ganz vielen Stellen dann im Maschinenbau, im Fahrzeug, was weiß ich. Also habt ihr Hardware?
Aktuell nicht. Aktuell denken wir eher so in Partnerschaften. Also wir haben halt sozusagen mit den ganzen Hyperscalern und mit eben auch anderen Software-Providern und sozusagen Dev-Tooling-Companies so Partnerschaften oder haben, dass sie regelmäßig auf den Campus kommen und sozusagen auch vorstellen, was sie machen. Aber dann partnert da sozusagen jeder selber mit dem, was er irgendwie am besten findet, weil ja, ich glaube, sonst jetzt für uns sozusagen da jetzt so ein Hardware-Investment zu machen und dann halt zu merken, das ist irgendwie gar nicht das, was die Firmen brauchen, das ist besser, wenn das von den Firmen selber kommt. Wir denken sozusagen da auch eher in Ökosysteme und Plattformen, dass wir halt, sag ich mal, die Kontakte haben und auch gucken, dass die halt regelmäßig auf dem Campus sind und dann nimmt sich sozusagen jeder selber das, was er braucht.
Jetzt hast du ja vor 8 Jahren bestimmt nicht dran gedacht, dass ihr 1500 Leute hier drin habt und dass es so ein Riesending ist, ja. Ich vermute mal, dein Berufsbild hat sich ganz schön gewandelt in den letzten 8 Jahren. Wie war denn so deine Reise hier von, lass es mal irgendwie anfangen, wir sammeln mal ein bisschen Geld ein, hin zu, wow, wir haben einen richtigen Tanker inzwischen gebaut, der auch viel Betreuung braucht. Wie ist das für dich persönlich?
Ich glaube, also das eine ist, rückwirkend kann man das natürlich immer dann irgendwie im Narrativ so relativ einfach erzählen und irgendwie zusammenfassen. Mhm. Ich glaube, es ist auch irgendwie graduell gewachsen, teils natürlich auch irgendwie exponentiell, aber ich glaube, so unsere Grundbeliefs haben sich halt nicht geändert, dass wir halt erstens glauben, dass irgendwie man sehr große Firmen in Europa und Anwendungen in Europa bauen kann. Zweitens, dass das Thema KI immer noch komplett am Anfang steht, wenn es um die Adoption geht. Und drittens, dass eben gerade dieser Anwendungslayer, also die Sachen wirklich in die breite Industrieanwendung zu bekommen, dass da eben sehr viel Business Opportunity ist. Und das ist was teils kurzfristig dann wieder überschätzt wird, aber langfristig, glaube ich, immer noch bei weitem unterschätzt wird, was alles möglich ist. Und ich glaube, das ist immer gleich geblieben und die Aufgaben haben sich natürlich irgendwie geändert. Also in den ersten Jahr habe ich selber noch recht viel programmiert, habe das ja direkt aus der Promotion gegründet, habe nie für jemand anders gearbeitet, also war da sozusagen sehr hands-on und dann wächst es ja immer mehr in Richtung jetzt natürlich irgendwie sozusagen die ganze Connect mit Investoren, mit den Gründern, die ganze Foresight, so was sind die neuen Themen, viel auch eben so Leadership-People-Topics natürlich, die dann irgendwann kommen, aber Ja, also ich gehe jeden Montag sehr motiviert in die
Wahrscheinlich nicht mehr so ganz dein Alltag. Nutzt ihr denn selber AI auch, um euren Laden zu schmeißen?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch einige sozusagen automatisierte Workflows, wenn es darum geht, neue Gründer und sozusagen ja, potenzielle Teams zu scouten. Ich meine, wir nutzen das natürlich auch viel irgendwie im irgendwie Kommunikation, Marketing, alles, was wir irgendwie schreiben. Ich sag mal, alles, was irgendwie so Research ist, nutzen wir das. Ich meine, und dann ist es auch so, dass auch eben die ganzen Portfoliofirmen sozusagen ja meistens irgendein AI-First-Produkt haben, aber auch in ihren eigenen Prozessen das Thema sehr stark einsetzen. Also das macht schon großen Unterschied.
Cool.
Was war denn in diesem Prozess für dich die größte Überraschung? Also du sagst, du hast das direkt nach der Promotion gemacht, sprich nicht woanders schon mal erlebt, wie sowas läuft.
Ist eine gute Frage. Also was, ja, also im Endeffekt kommt es halt dann immer wieder zurück zu den Leuten irgendwie gefühlt. Also ich glaube, sowohl eben zu gucken, dass du die besten Leute hast, egal ob jetzt Gründer oder als auch in unserer Organisation, und sozusagen die Frage ist, wie wählst du die am besten aus? Wie schaust du, dass sie halt irgendwie high performing sind? Das ist halt teils noch eben der größere Hebel, als eben alles selber inhaltlich zu machen, weil irgendwie, klar, ab und zu mache ich auch noch ein Research Paper auf, aber im Zweifel kann ich jetzt nicht mehr in jedes Thema irgendwie inhaltlich auf Level 17 gehen. Das heißt, das, was ich am ehesten machen kann, ist halt zu gucken, dass ich halt die Leute um mich habe, die mir im Zweifel halt die Sachen irgendwie sehr kondensiert bringen können und vor allem eben auch, denen ich dann eben vertraue, weil ich weiß, ich truste deren Judgment. Und dadurch wird halt vieles irgendwie so ein People-HR-Topic. Was wiederum dann wieder so ein Leadership-Thema ist im Sinne von Vision, kannst du diese Leute anziehen und dann wieder fast so ein Sales-Thema ist auf eine gewisse Art und Weise. Das war mir irgendwie am Anfang nicht irgendwie so bewusst. Jetzt im Nachgang macht es irgendwie Sinn, aber ja, von daher hat sich das schon ein bisschen verändert, das tägliche, ja.
Das, was du jetzt über Berantix erzählt hast, das hört sich ja so ein bisschen an wie eine Agenda auch für Europa. Also das heißt, Europa ist nicht stark in den originalen Daten, Europa ist nicht stark, was Compute angeht bislang oder in eigenen Computes, also in eigener Rechenpower. Aber Europa hat einen sehr, sehr großen Fundus an wirklich wirtschaftlichem Wissen über Industrien, die tiefe Technologien brauchen. Würdest du das auch als politische Agenda verstehen, dass wir so weiterkommen können? Und kriegt ihr auch das entsprechende Feedback und die entsprechende Förderung?
Ich glaube, also ich glaube, wir haben halt irgendwie viele Jahre sehr inkrementell sozusagen gearbeitet und das hat halt auch sehr gut funktioniert in vielen Industrien und sehen ja auch irgendwie sozusagen, wie viele neue Firmen da im DAX sind. Ich glaube, das ist ja auch eine recht bekannte Story, ist ein bisschen anders als in den USA, wo da durchaus auch viel mehr in den letzten 20, 30 Jahren dazugekommen ist. Und ich glaube halt sozusagen Forward-Looking können wir halt nicht so weitermachen, weil in vielen Bereichen, wo wir irgendwie produzieren, gibt es im Zweifel andere Orte auf der Welt, die jetzt mittlerweile auch nicht mehr so schlecht produzieren und vor allem das um einiges billiger. Und dieser Trend, wenn man einfach nur diese Trendkurve halt, egal was der Underlying ist, aber diese Trendkurve jetzt sozusagen einfach mal 10 Jahre, 15 Jahre extrapoliert, glaube ich, müssen wir es schaffen, halt neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Entweder in diesen bestehenden Firmen, ja, indem die eben vielleicht auch eben das Inhouse schaffen, Startup zusammenarbeiten, akquirieren, was auch immer, oder halt eben auch neue große Firmen schaffen, die halt sozusagen diese Arbeitsplätze auf eine gewisse Art und Weise irgendwie setzen. Und ich glaube, das ist unumgänglich. Und ich glaube halt, KI ist das eine Thema, was sich eigentlich durch alle Industrien zieht und sozusagen überall einerseits neue Geschäftsmodelle ermöglicht, aber eben auch bestehende Geschäftsmodelle vielleicht wieder kompetitiver macht. Und von daher ist es, glaube ich, super wichtig, also jetzt gar nicht mal nur, um neue große KI-Firmen zu bauen, sondern einfach, um auch sozusagen das, was wir, das wir haben, irgendwie zu superchargen.
Jetzt ist ja dieses Thema Menschen in Firmen ein großes Problem. Wir haben einen unglaublichen Abfluss an der Generation, zu der ich auch schon fast gehöre, also die Boomer-Generation, also ganz alt bin ich noch nicht, aber das heißt, es gehen jedes Jahr 500.000 Menschen aus dem Arbeitsleben in Deutschland netto raus und das über die nächsten 10 Jahre. Auf der anderen Seite gibt es große Befürchtungen, also egal in welche großen Firma drin ist, erstmal wird der Betriebsrat konsultiert und man hat natürlich große, ja, Befürchtungen und sieht sich das sehr genau an, ob denn die KI tatsächlich hier den Mensch komplett ersetzen kann. Was ist denn euer Bild dazu? Wie disruptiv wird das sein? Wir stehen erst am Anfang einer Entwicklung, die jetzt gerade mal so 2-3 Jahre überhaupt erst durchgestartet ist. Wo werden wir denn in 5 oder 10 Jahren sein? Und habt ihr da, ist das eine Kompetition zwischen Mensch und Maschine oder eher eine Kooperation?
Also durch den Effekt, den du gerade angesprochen hast, dass eben jetzt in den nächsten 10 Jahren auch viele in Rente gehen, sozusagen die ganze Babyboomer-Generation, ist in vielen Industrien eben eher überhaupt die Frage, wie können wir überhaupt unseren Service sozusagen ja weiter laufen lassen und die Qualität irgendwie da halten oder einfach unsere Kunden oder auch internen Prozesse weiter laufen lassen, weil einfach so viele Leute in Rente gehen. Also das sehen wir viel mehr als Thema, als jetzt die Leute denken, wie kann ich hier möglichst schnell Leute rausschmeißen. Ich glaube, das zweite Thema ist, und das wird manchmal eben auch falsch dargestellt, es ist ja keine Option, ob wir KI einsetzen. Also das finde ich immer so fast so ein bisschen niedlich, wenn dann Leute sagen, ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt KI einsetzen sollten, das hat ja auch Nachteile. So, das ist halt so ein bisschen, als hätten wir irgendwie vor 25 Jahren gesagt, so, das Internet. Ja, Internet weiß sie noch nicht, ja oder nein, können wir mal abstimmen, das hat ja auch Nachteile. Ja, natürlich hat das Internet auch Nachteile und ich meine, viele von denen kennen wir auch, aber ich meine, man stellt sich doch einfach nur mal heute irgendeine Firma vor, die irgendwie sagen, das Internet nicht nutzt, ja. Ich meine, also die gäbe es einfach gar nicht mehr per se. Das heißt, so diese Frage stellt sich gar nicht und eigentlich kann man nur sagen, damit wir irgendwie als Unternehmen weiter bestehen, gut dastehen, müssen wir so schnell wie möglich, so viel wie möglich KI überall einsetzen. Das ist der einzige Weg, den es gibt. Und dann ist eigentlich eher die Frage, wie priorisieren wir das? Also das ist die einzige wirkliche Frage. Welche der 10 Use Cases setzen wir um und was entwickeln wir in-house? Wo kaufen wir Produkte ein? Wie kriegen wir das ganze Change Management hin? Da gibt es natürlich überall Constraints und Resources. Aber es ist nicht eine Frage von KI ja oder nein, sondern eher in welcher Sequenz. Und das merken wir auch, dass die Unternehmen, die das halt irgendwie jetzt kulturell auch sozusagen drin haben und vom Leadership auch propagiert haben, die kommen gerade auch sehr gut voran, ja. Und dann merken natürlich auch die Leute, dass sie das irgendwie für ihre eigene Arbeit nutzen können. Und die in den Unternehmen das mehr einsetzen, die haben dann auch karrieremäßig da noch gewisse Vorteile. Also ich glaube, bei denen läuft das sehr gut, aber wir sehen durchaus auch Beispiele, wo man halt immer noch bei Adam und Eva anfangen muss, so ein bisschen wie vor 8 Jahren, als wir gestartet sind, wo man wirklich halt die Basics erklären muss. Aber mittlerweile muss ich auch sagen, sind wir zumindest an einem Punkt, dass man danach sagt, dann auch einfach wieder die Tür zumacht, sagt, okay, dann macht halt so weiter, wie ihr wollt, dann seid ihr halt einfach, dann gibt genug andere mittlerweile, die das Thema halt einsetzen, angehen und seriös verfolgen und auch priorisieren. Und das war jetzt vor 8 Jahren anders. Vor 8 Jahren hatte man keine andere Möglichkeit, als sozusagen allen irgendwie zu erklären, wieso das Thema KI wichtig ist. Das ist jetzt nicht mehr so. Und das ist auch in jeder Industrie so. Also egal in welcher Industrie, ich würde auch nicht sagen, dass da eine Industrie anders ist als die anderen. In jeder Industrie, wenn man irgendwie mit 10 Unternehmen spricht, sind halt irgendwie 3 bis 7 davon, die halt das Thema gerade richtig umsetzen und dann arbeitet man halt mit denen zusammen. Also da sind die Leute dann mittlerweile ein bisschen selber schuld.
Ich mache ja viel mit der öffentlichen Verwaltung, also im Datennutzungsbereich und natürlich in der Hinsicht auch mit KI. Aber was ist denn da? Gehört das bei euch zu den Industrien oder ist Verwaltung außen vor?
Nee, also im Verwaltungsumfeld machen wir durchaus auch einiges, weil da ist auch das gleiche Thema. Einerseits irgendwie viele Babyboomer, die in Rente gehen. Zweitens gewisse bürokratische Prozesse in der Verwaltung, die schneller gehen könnten, einfach auch, weil die Ressourcen nicht da sind oder wo man eben auch sozusagen die Sachbearbeiter unterstützen könnte, eben schneller zu sein, weniger Fehler zu machen, im Endeffekt auch entlastet zu werden. Und da sehen wir, dass durchaus auch einiges jetzt schon in der Anwendung, da sehen wir, dass es sehr gut, wird sehr gut angenommen. Glauben auch, das wird noch mehr kommen in den nächsten Jahren. Also.
Jetzt haben wir ja eine große Bandbreite aufgemacht, was das Thema Geschwindigkeit angeht. Also öffentliche Verwaltung steht jetzt nicht gerade für Hochgeschwindigkeit. Wir haben die Industrien, die auch noch sich sehr schwer tun, von ihren langsamen Entwicklungszyklen reinzukommen. Wir haben auf der anderen Seite das Thema AI. Ich hatte mich mit Google unterhalten letzte Woche und die meinten, naja gut, Legacy, also Dinge, die schon abzuschreiben sind, Altlasten, damit meinen wir Dinge, die 2 bis 3 Monate alt sind. Das heißt also, wenn das neue Modell für die Öffentlichkeit rauskommt, dann wird das nächste Modell schon wieder hinten im Beta-Test und gehen ran. Was heißt denn diese extreme Taktung für euch? Also beim Mooreschen Gesetz, das war ja die Rechengeschwindigkeit, da hatten wir so eine Verdopplung alle 18 Monate. Bei KI, glaube ich, kann man recht sicher sagen, dass wir eher so bei 6 Monaten oder drunter sind. Was heißt es für euch, in dieser Hochgeschwindigkeit euer eigenes Portfolio auch ständig überdenken zu müssen?
Es gibt, glaube ich, so ein paar Tricks. Also ich glaube, das eine ist halt, wir stellen uns schon immer vor, dass sozusagen die KI-Modelle keine Fehler mehr machen, also so ein bisschen Richtung AGI, und fragen uns halt, ist dann das Geschäftsmodell noch valide, das wir haben? Und Das, glaube ich, ist natürlich ein bisschen vereinfacht, aber hilft einem so ein bisschen zu sagen, ist man jetzt, hat man hier nur ein Geschäftsmodell, weil man irgendwie gerade ein bisschen besser ist mit seinem Modell, oder hat man halt wirklich, selbst wenn jetzt OpenAI was Neues released, immer noch ein gutes Geschäftsmodell, weil man eben eine komplette Workflow-Lösung hat, weil man Daten hat, die vielleicht sozusagen sonst so nicht öffentlich verfügbar sind, weil sie beim Kunden liegen, weil man halt auf Daten arbeitet, die jetzt auch nicht Standard irgendwie Text oder Bilder sind, weil man ja ein Workflows vielleicht sogar umgebaut hat, Unternehmen, Integrationen schafft zu bestehenden Systemen, die einfach halt viel mehr ein Produkt sind, als jetzt nur irgendwie ein bisschen besseres Modell. Das ist das eine. Und das zweite ist halt, diese Balance von sozusagen sehr guten technischen Leadern zu haben, die halt sozusagen CTO, Co-Founder, die Dynamik in dem Markt verstehen, zweitens die besten Leute anziehen können, aber gleichzeitig, und das ist sozusagen dann die Spanne, nicht zu verliebt sind in das, was sie selber gebaut haben und auch bereit sind, nach 3 Monaten eben das wieder wegzuschmeißen, was sie entwickelt haben, weil sie sagen, okay, das ist halt, wenn ich jetzt vom Kunden her denke, ich habe jetzt hier irgendwie zwar irgendwie 1-2 Personenmonate an was gearbeitet, aber da gibt es jetzt irgendwo ein Source-Modell, das integriere ich oder feintune ich, und der Ansatz ist ein komplett anderer und ich schmeiße es jetzt einfach wieder weg, und für den Kunden wäre das ist halt besser. Das ist auch schon was, wo wir sehr stark nach den Teams gucken, und das ist eben sozusagen, da jemand zu finden, der so technisch so gut ist, aber gleichzeitig diesen Pragmatismus hat, das ist das, was so ein bisschen der Königsweg ist, und gerade in so welchen Zeiten ist es wichtig, weil sonst kann es eben sehr schnell sein, ich meine, Venture Capital ist immer noch sehr, sehr teures Geld, ist mit das teuerste Geld, was man irgendwie sich einsammeln kann oder was man irgendwie aufnehmen kann sozusagen, also um einiges teurer, als wenn man irgendwie einen Hauskredit aufnimmt, und entsprechend muss man sich auch genau überlegen, wie wird das Geld halt eingesetzt, und wenn man dann eben Sachen entwickelt, die im Zweifel halt jemand anders auf den Markt bringt und die man nutzen kann, dann oder es Tools gibt draußen, die man irgendwie Open Source oder wo man auch irgendwie Subscription für zahlen kann, muss man das ganz gut zusammenbauen und gleichzeitig natürlich nicht nur irgendwie so einen Thin Wrapper auf irgendeinem LLM bauen, weil dann wiederum ist ja halt auch die Frage, dann werden die Kunden, da gibt es jetzt vielleicht ein paar, sag ich mal, dumme Kunden, die das trotzdem kaufen, aber dann ist es halt so, dass spätestens ein paar Monate später die Leute merken, okay, ich kann eigentlich auch mit ChatGPT das gleiche Problem lösen. Und das ist eigentlich so ein bisschen so diesen Spagat, den man gehen muss. Aber es ist immer super spannend. Ich glaube halt, das Coole ist halt heutzutage, dass du jetzt, also heutzutage, also seit 6 bis 12 Monaten, dass man eben mit viel kleineren Teams wirklich sehr impactful Produkte bauen kann. Also weil man eben nicht mehr irgendwie 20 Entwickler braucht, sondern vielleicht das Gleiche irgendwie mit 5-7 irgendwie hinbekommen würde und so auch schneller iterieren kann.
Da fehlt euch natürlich die Vergleichsgruppe, aber seht ihr eine Veränderung in der Art und Zusammensetzung der Startups, die an euch rantreten, oder der Firmen, die ihr generell auf dem Markt seht, dass sich kleinere Teams trauen, schneller trauen, tatsächlich auch was zu tun, was sie früher nicht machen könnten?
Auf jeden Fall. Also die Leute integrieren schneller, sind schneller mit Produkten auf dem Markt. Die Hürden sind auch höher geworden. Also es gibt jetzt eben auch Firmen, die sehr, sehr, sehr schnell wachsen. Und das heißt, wenn man jetzt als Investor guckt, tue ich den 1 Euro links oder rechts rein. Und auf der einen Seite sozusagen eine Firma, die gerade sehr, sehr schnell wächst, wird es halt umso schwieriger, wenn man sozusagen nicht dieses Wachstumstempo hat. Gleichzeitig ist auch sehr viel Neues im Markt. Ja, also es gibt eben auch viele, teils sehr hohe Bewertungen, gibt dann teils auch auf bestimmten Themen irgendwie 100 Teams, die quasi irgendwie gefühlt genau das Gleiche machen, wo man sich darüber überlegt, selbst wenn ich jetzt irgendwie eins der besseren 10 Teams erwische, wird das halt wirklich gewinnen und eine große Firma werden. Also es ist schon kein einfaches Umfeld, gerade zu investieren. Man muss, glaube ich, schon irgendwie so, also irgendwie, wir schauen schon irgendwie, ist es irgendwie eine angemessene Bewertung? Gibt es irgendwie halt wirklich eine Edge von dem Team in dem Markt auch zu gewinnen, gegeben Domain-Expertise, Insights, vielleicht was sie schon erreicht haben, auch an Traction. Und ist es idealerweise halt auch nicht das größte Haifischbecken, oder gibt es halt irgendwie Modes da, also Möglichkeiten da auch Modes und Defensibility zu bauen, und da fällt natürlich vieles raus, ja, also deswegen, man hört auch immer nur von den gut gefundeten Companies, die super schnell wachsen, das ist halt so ein bisschen diese LinkedIn-Bubble, gibt natürlich auch eben zu jedem Team da noch 99 andere Teams, die eben auch was versuchen und die ja, teils eben da nicht so viel Geld raisen können oder nicht so schnell vorankommen, also es ist schon auch kein einfacher Markt, aber das macht es ja auch spannend.
Sehr schön. Die LinkedIn-Bubble, darüber wollte ich auch mal auf LinkedIn schreiben. Ja, das ist schon das Thema Selbstdarstellung, alles positiv und alles great ist natürlich da super. Ja, das ist spannend. Wie sieht denn dein persönlicher weiterer Weg aus? Kannst du dir vorstellen, selber auch nochmal irgendwie direkt reinzuspringen in eine Company? Es bleibt ja unter uns, also da kommen ja deine Mitvorderhörer natürlich nicht zu, aber also was, wenn du auch mal, also ich hole vielleicht noch ein bisschen aus, Ich habe mal einen guten Satz gehört von so einem Chef-Evangelisten, der war von einem der großen Tech-Planer, der sagte, meine Rolle ist es, den Menschen das Vertrauen darin zu geben, dass sie die Zukunft selber bauen können. Also irgendwie die Zukunft, die wir haben, die findet tatsächlich statt. Ja, wenn mein Vater über Zukunft gesprochen hat, dann war das irgendwann weit weg. Aber wenn ich heute über irgendwelche Themen rede, du hast AGI genannt, also die allgemeine künstliche Intelligenz, das war aber irgendwas, was entweder nie oder 2045 vielleicht stattfindet. Jetzt ist es möglich, es ist denkbar, dass es jetzt stattfindet. Das heißt aber auch für uns, jeden Einzelnen, für dich ja auch, dass du Dinge bauen kannst, die waren vor 5 Jahren, vor 10 Jahren völlig unerreichbar. Hast du eine Fantasie, was da passieren könnte bei dir?
Ich glaube, das Gute ist, weil wir eben auch inkubieren, bin ich ja schon an vielen, vielen, vielen Sachen sehr früh mit dran und kann sozusagen auch Ideen mit reingeben, wo ich glaube, da gibt es irgendwie Opportunitäten, was zu bauen. Von daher fühle ich mich emotional immer sehr nah an dem Thema Bauen dran. Und ich glaube, das gibt uns auch eine Edge als Investor, dass wir halt dadurch, glaube ich, ein bisschen näher an den Sachen dran sind, weil wir einfach auch zum Beispiel jetzt sehen, wie gerade neue Firmen gebaut werden und die bei uns auf dem Campus sitzen und wir irgendwie mit den Gründern von Tag 1 zusammenarbeiten. Und das macht uns, glaube ich, einen besseren Investor, aber das macht eben auch, macht mir super Spaß. Deswegen auch aus persönlicher Sicht bin ich gerade super glücklich in der Rolle, bin auch die letzten 8 Jahre so und bin jetzt irgendwie 35 Jahre. Also ich kann mir das auch gut noch vorstellen, 30 Jahre zu machen. Und das ist auch von meinem Mitgründer übrigens, der hat ja 2, 3 Firmen auch erfolgreich aufgebaut, aber hat dann auch gesagt, wird jetzt seine letzte Firma, die er baut, Rantex. Und von daher, nee, also wir bauen das auch alles sehr langfristig. Aber also jetzt diesen Campus hier in Berlin zu betreiben, wenn man nur investieren will, hätte man sich, glaube ich, nicht diesen Pain irgendwie anheften müssen, hier irgendwie mit so Real Estate und dann auch Covid war damals und so. Aber wie wir gesagt haben, es ist einfach langfristig so ein differenzierender Punkt, um halt diese Industriekundennähe, dieses Ökosystem zu managen, zu orchestrieren, dass wir halt bereit sind, sozusagen short-term uns hier ein bisschen zu defokussieren, weil halt langfristig, wenn wir jetzt über 30 Jahre denken, dass uns halt einen unfair competitive advantage gibt. Und ich glaube, so bauen wir alles auf, deswegen manche Sachen vielleicht auch ein bisschen unüblich sind. Aber das, glaube ich, genau dann den Unterschied macht langfristig.
Was müsste denn passieren in Deutschland, damit wir für euch den richtigen Nachwuchs bauen? Also ihr habt jetzt ja eine riesen Sandkasten hingestellt, wo wirklich ganz coole Themen passieren. Aber da müssen auch Leute reinkommen. Was müssen wir machen? Frauke ist ja auch an der Uni zum Beispiel, ja, damit wirklich Leute da aus den Universitäten, aus den Schulen rausputzeln, die für euch gut sind, die geeignet sind, die was drauf haben.
Ja, ich glaube, vieles sind halt wirklich interdisziplinäre Skills. Also neben diesem sozusagen Domänenwissen, in welcher Domäne auch immer, irgendwie diese Fragen von irgendwie Sales und Leadership und Strategie und auch irgendwie diese Risikokultur einfach mehr zu schaffen, diese Risikofehlerkultur, da wird ja auch viel drüber geredet, aber ich glaube, das ist zumindest für mich persönlich was ich sehr stark aus den USA mitgenommen habe, als ich da irgendwie 1,5 Jahre gelebt habe, dass ja, da wird halt immer nur über Upside geredet und es ist irgendwie sexy, Risiko zu nehmen und die Leute sagen das nicht nur, weil sagen tun das in Deutschland Leute auch, sondern die machen das auch und es ist auch komplett okay, wenn man irgendwie was gemacht hat, das funktioniert nicht und es geht immer weiter und es ist immer diese self-fulfilling prophecy von Optimismus und Storytelling und Marketing, aber dann natürlich auch schon auch hart dafür zu arbeiten und auch diese vom Tellerwäscher zum Millionär. Und ich meine, ich habe in meinem Uni-Jahrgang jetzt einige aus den USA, die wirklich sehr, sehr große Firmen sehr erfolgreich aufgebaut haben, ja, die halt auch viele Jahre dafür sehr hart gearbeitet haben. Und das muss man irgendwie noch mehr, das muss man irgendwie wahrscheinlich noch früher, vielleicht auch schon zu Schulzeiten irgendwie den Leuten irgendwie eintrichtern. Was bei mir persönlich viel geholfen hat, war eben, ich habe viel so Wissenschaftswettbewerbe zu Schulzeiten gemacht, also wirklich auch so diese Projektarbeit, irgendwie Jugend forscht und RoboCup und das war das, was mir persönlich viel mehr gebracht hat, als jetzt meine Schulbildung in Bremen, die jetzt vielleicht, wo Bremen jetzt ja auch nicht bekannt ist für die beste Schulbildung, aber einfach so dieses projektbasierte Arbeiten, Wettbewerbe, auch international über den Tellerrand zu schauen und ich glaube, das ist in der Tat mit das Wichtigste und ich glaube, da kann halt eben die Ausbildung auch einen großen, großen Unterschied machen. Und ich glaube, die andere Sache, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, aber vielleicht muss es uns einfach auch noch ein bisschen schlechter gehen, ja? Also jetzt in der gesamtwirtschaftlichen Lage. Also vielleicht müssen noch mal ein paar Incumbents pleite gehen, dass die Leute halt auch merken, wie ernst das ist und vielleicht muss dadurch auch mehr Entrepreneurial Drive halt kommen in bestimmten Industrien.
Also die Hausaufgaben für die Unis nehme ich auf jeden Fall mal mit.
Ja, und ich glaube, man muss einfach verstehen, dass wir in sowas erleben wie damals die Erfindung der Dampfmaschine. Also da ist eine so grundsätzliche strukturelle Umwälzung da, die wir noch überhaupt nicht verstehen. Und es gibt ganz viele Beispiele, auch jetzt im Freundes- und Bekanntenkreis, wo jemand sich eine komplette App in der Nachtschicht baut mit allen drum und dran, wofür du sonst einfach 6 Monate und 3 Entwickler gehabt hättest. Ja.
Vielleicht ja. Zu dem Punkt, ich glaube, die einfache, sozusagen das einfache Beispiel dazu ist auch einfach zu sagen, okay, wie sieht eine Firma aus, die heute gegründet wird? Ja, die hat halt irgendwie ein Drittel der Softwareentwickler, die hat irgendwie alle Prozesse automatisiert, die ist vielleicht schon relativ schnell irgendwie hochprofitabel, wirklich ganz anders von der Struktur, wie sie arbeitet, was für Anzahl, Kostenstruktur, was für Leute sie anstellt, Prozesse, auch den Service, den sie den Kunden bieten kann und so. Und wenn man das jetzt mit einem Incumbent vergleicht, der irgendwie 10.000 Leute hat, ist das halt sozusagen die Transformation, die durchgeführt werden muss über die nächsten Jahre. Und entweder sie schaffen es in der Hand oder sie werden von einem dieser neuen Player halt disrupted. Und ich glaube, das wird in allen Industrien kommen, in manchen schneller als in anderen, weil manche haben höhere Eintrittsbarrieren und Kapital und so, aber das man dafür braucht. Aber das ist auch nur eine Frage von Zeit oder sonst passiert es halt eben auch an anderen Orten außerhalb von Europa.
Ja, ich glaube, das ist auch so eine Eigenschaft natürlich für Menschen. Also wenn du schon mal was hast, dann willst du das auch schützen. Und du hattest vorhin darüber gesprochen, über die Gründer, die in der Lage sind, halt einfach zu sagen, pragmatisch, habe ich jetzt entwickelt, ist scheiße, schmeiße ich weg, ich mache es anders. In großen Firmen ist es dieses not invented here oder das, man schützt sein Team, man schützt seinen Besitzstand, man schützt sein Budget, man schützt seine Rolle. Und das macht natürlich alles sehr, sehr mühselig und langsam. Also ich glaube, den Schmerz noch hochzudrehen und dann zu sagen, okay, dann lass uns mal springen und lass uns mal wirklich Dinge ganz neu denken, ist total wichtig. Und wir denken natürlich auch immer von den Menschen her. Also alles ist um Menschen umgebaut, dann nehmen wir ein bisschen AI, um es zu beschleunigen. Ja, aber eigentlich müssen wir eben davon ausgehen, was wäre denn, wenn die Maschine es komplett eigenständig kann? Also AI first eigentlich gilt. Ja. Aber ich sehe schon, wahrscheinlich kommt irgendwann, also den Merantix Campus habt ihr ja schon, wahrscheinlich kommt irgendwann die Merantix University noch mit dazu in Berlin. Mal gucken, was da noch alles anstehen
wird. Mal schauen, ja. Wir haben noch ein paar Jahre Zeit, ja. Nee, aber sicher, also ich glaube, Education, Weiterbildung, Ausbildung, also es ist ja nicht nur Ausbildung, also sozusagen nicht nur die Initialausbildung, sondern auch das ganze Thema Weiterbildung. Es ist ja nicht so, dass die Leute, also ich glaube, da gibt es halt auch sehr, sehr viel Potenzial von eben gerade Domain-Experts, die halt sehr, sehr gut in bestimmten Bereichen sind, die jetzt mit dem Thema KI zu enablen, um halt ihren eigenen Prozess, an dem sie arbeiten, mit KI weiterzuentwickeln. Da ist super viel Potenzial. Und auch da auch, glaube ich, ein großer Hebel für die Politik da was zu machen. Weil ich glaube, Geld ist dann schon wieder, kann auch immer noch mehr Geld auf die Sachen schmeißen, beschwere ich mich auch nicht. Fördergelder, Investitionen, alles gut. Aber ich meine, Geld ist auch effizient. Und wenn es irgendwo Geld zu verdienen geht, kommt es auch dahin. Das heißt, ich glaube, es ist schon noch eher dieser Talenthebel, der fast noch wichtiger ist.
Mhm. Noch eine letzte Frage von meiner Seite aus. Viele Firmen sind jetzt einfach ja nicht mit großen IT-Abteilungen gesegnet und schon viel weniger noch mit AI-Abteilungen. Wie ist denn ein pragmatischer Weg, um jetzt von Bestandsprozessen tatsächlich jetzt AI da reinzubringen? Denn wenn man sich umschaut, ist es gar nicht so einfach. Also die meisten programmieren irgend erstmal was in Python und dann hier und dort was. Also gibt es einfache Wege, um heute einfach Prozesse, die heute schon existieren, sehr einfach auf AI umzustellen und sehr einfach AI dort überall reinzubringen? Was ist denn ein Ansatz, den ihr vorschlagen würdet?
Ich glaube, es braucht erstmal zwei Sachen. Ich glaube, es braucht schon eine Person im Leadership-Team, die das Thema verstanden hat und das auch pusht. Und das zweite ist halt wahrscheinlich irgendwie einen, sag ich mal, AI-Verantwortlichen. Das ist so das Minimum, ja, der irgendwie das Thema zumindest mal organisationsmäßig koordiniert, damit es auch nicht ein kompletter Fleckenteppich wird. Und dann ist es normalerweise, sehen wir halt so Top-Down- und Bottom-Up-Geschichte. Also, dass du irgendwie Bottom-Up halt irgendwie die Copilots dieser Welt an alle Abteilungen ausrollst, die LLMs, dass irgendwie jeder auch auf den, sag ich mal, Chat with your own data so ein bisschen, aber jetzt auch die Developer und so alle halt Zugriff zu diesen Tools haben. Ich meine, das ist ja auch oft schon ein großer Schritt in Unternehmen, überhaupt sowas überhaupt mal einzuführen. Das ist so das eine und halt auch dann kulturell zu sagen, hey, wir finden es cool, wenn ihr irgendwie KI für eure Prozesse einsetzt, macht das sozusagen auch in eurem Department, weil in einer 10.000-Leute-Organisation willst du jetzt nicht top-down in jedem kleinen Department irgendwie überlegen, wie die Prozesse da irgendwie leicht umgebaut werden. Das heißt, da auch schon die Leute bottom-up zu enablen. Und ich glaube, das andere ist halt, top-down zu überlegen, gibt es halt 1, 2, 3 wirklich größere Abteilungen oder neue Geschäftsmodelle, die halt wirklich einen richtig großen, sag mal, P&L-Impact haben. Und dann einfach mal 2, 3 von diesen umzusetzen. Und da muss man natürlich gucken, gibt es da eine Lösung am Markt, die ich einführe, ein bisschen vertikalisierter, baue ich da irgendwie was selber. Das ist dann der nächste Schritt. Weil das dann auch wiederum, glaube ich, wir sehen das auch in Unternehmen, wenn dann einmal so ein Projekt umgesetzt wurde, das halt dann auch eben Lust auf mehr irgendwie hervorruft.
Also das heißt breite Masse, das Demokratisieren und dann aber auch irgendetwas Relevantes hinstellen, was wirklich relevant für die Geschäftsprozesse ist und beweisen, dass es geht. Ja. Sehr gut. Und dann bei Merantix schauen, was da alles so im Portfolio ist. Es sind eine ganze Menge an Lösungen für verschiedenste Industrien.
Genau, also immer gerne melden, auch sozusagen Call to Action hier an die Zuhörer, wenn es sozusagen entweder um individualisierte KI-Lösungen gibt oder eben auch Produkte am Markt, da haben wir auch in fast allen Bereichen irgendwelche Lösungen, immer gerne melden oder wenn man mal auf dem Campus vorbeikommen will.
Sehr cool, das machen wir auf jeden Fall.
Rasmus, ich finde es großartig, dass du erst 35 bist. Ja, da ist noch ganz viel Zeit, um coole
weitere Sachen zu machen. Ja, aber schon viele graue Haare. Schon, die graue Haare werden immer mehr. Das sieht man zum Glück nicht im Audio-Podcast. Aber die kommen. Ich hab noch Haare, aber sie werden jetzt schon grau.
Also ja. Ich kann dir sagen, es wird nur noch schlimmer. Genau. Also, großartig. Vielen Dank. Hau rein. Und wir sehen uns ganz bald wieder in Berlin. Danke, dass du da warst.
Ja. Vielen Dank für die Einladung.
Sink.